Ja, auch von meiner Seite her einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wenn ihr mich schlecht versteht, dann macht einfach so, damit ich das mitkriege. Ich wäre mir schon recht, dass ihr alles versteht. Bahnt einen Weg unserem Gott. Ich sag mal, das ist schon so entscheidend, ob das jetzt die dritte oder die zweite Strophe ist, diese Aussage, bahnt einen Weg unserem Gott, das ist schon die Botschaft. Und genauso ist die Botschaft, die beiden Lesungen. Als ich die rausgesucht habe, habe ich gedacht, was willst du jetzt noch dazu sagen? Das ist so deutlich und so klar. Ich will ein paar dürre Worte dazufügen und will euch zunächst mal ganz herzlich von den Ensingern grüßen. Das haben sie mir ausdrücklich gesagt. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Werner Handeln, bin so alt wie der Jürgen, habe mit dem Jürgen Meyer zusammen die Laienprediger-Ausbildung vor vielen Jahren gemacht. Und jetzt darf ich auch hier sein. Und ich bin ein Zitatensammler. Und da habe ich jetzt im Sommer von Martin Walser, er ist ja verstorben, ein Zitat gelesen und das hat mich gepackt. Da geht es um das Sagen und um das Tun. Das sagt der Martin Walser: Wer mehr sagt, als er tut, predigt. Wer weniger sagt, als er tut, lügt. Wer sagt, was er tut, ist eitel oder er prahlt. Wer tut, was er sagt, ist gut. Und dann habe ich gerade beim ersten, wer mehr sagt, als er tut. Und bevor jetzt diese Dienste aufgeteilt werden, wird ja auch der Dienst des Predigers gesucht. Ich stehe ja nicht zufällig hier, sondern das ist von langer Hand geplant. Und seitdem ich dieses Zitat habe, seit Sommer diesen Jahres, habe ich gedacht, und du willst predigen, wer mehr sagt, als er tut, predigt. Ich nehme euch einfach so ein bisschen hinein mit den Spannungen, die man hat, wo man sich immer wieder fragt, und bitteschön, was machst du, lieber Werner? Ist das denn auch gedeckt, was du hier vorne erzählst? Ein hoher Anspruch. Ich beobachte unglaublich gern Menschen, besonders kleine Menschen, die haben es mir angetan. Und wir haben jetzt wieder die Gelegenheit, unsere Familie ist um zwei kleine Buben gewachsen, die sind jetzt 1,5 Jahre alt. Wir haben sie gerade letztes Wochenende besucht, unsere Freiburger, unsere Tochter hat einen 1,5-Jährigen und einen 4-Jährigen. Und da habe ich doch tatsächlich beobachtet, wie der kleine Theo irgendwas, was er nicht mehr gebraucht hat, unter den Teppich gekehrt hat. Der hat den Teppich angehoben, drunter, und da war das weg. Es war einfach so glatt, das zu beobachten, wo ich denke, wo weiß der das? Das hat ihm doch niemand beigebracht. Er hat es einfach gemacht. Und ich denke, es ist schön zu beobachten, wie die Kinder ständig ihre Grenzen überschreiten müssen. Also Grenzen überschreiten hat was Positives. Es würde kein Kind laufen lernen, wenn es nicht die Grenze der Angst überschreitet und es immer wieder probiert. Oder auch, es wird niemand mehr wissen, die Menschheit würde nicht weiterkommen, wenn wir nicht mehr hinkriegen als unsere eigenen Lehrer, denn sonst würden wir ja auf deren Niveau stehen bleiben. Es hat also was Gutes, dass man Grenzen kennt, aber sie auch überschreitet. Das kann natürlich auch zum Zwang werden. Ich war ja nun wirklich lange Zeit in der Industrie und da gab es zum Beispiel diesen Ausspruch, Stillstand ist Rückschritt. Und dann gab es den Slogan, wir werden besser in allem, was wir tun. Fand ich schon ziemlich heftig, wo ich gedacht habe, gehen die denn davon aus, dass wir ständig mit angezogener Handbremse unterwegs sind? Wir geben doch schon alles. Was soll man denn ständig besser werden in allem, was wir tun? Also ich fand das daneben, aber man hat sich dann im nächsten Jahr wieder einen neuen Slogan ausgedacht. Es gibt allerdings auch positive Beispiele von Grenzüberschreitung, wenn ich mir vorstelle, dass vor über 500 Jahren Menschen den Mut hatten, nachdem sie gemerkt haben, den Weg nach Indien ist sehr beschwerlich über den Landweg Richtung Osten, und die dann nachgedacht haben und haben gedacht, wenn die Erde eine Kugel ist, dann müsste es auch gehen andersrum. Und ich wollte nicht wissen, was in den Köpfen vorgegangen ist davor und auch während der Reise, um diese Grenze neu auszuloten, um zu sehen, wo geht's hin. Und sie haben es geschafft. Ich rede von Kolumbus. Oder ich bin auch überzeugt, dass als dieses Haus gebaut wurde, ging man auch über Grenzen, über finanzielle Grenzen. Da waren bestimmt viele Bedenken da. Packen wir das? Sollen wir in der Größe bauen? Stehen wir das durch? Und da gab es mutige Leute, die Grenzen überschritten haben. Und trotzdem fällt es uns schwer, Grenzen zu akzeptieren. Da kommt so dieses Wort fügen, sich einfügen. Das ist etwas, was wir nicht so besonders gerne möchten. Ich weiß noch ganz genau, wo ich zum ersten Mal meine Grenze erreicht habe. Ich war damals so 6, vielleicht 7 Jahre und ich habe mich für den Schnellsten gehalten. Und ich habe den Reinhard herausgefordert, mit mir ein Wettlauf zu machen bis zum nächsten Baum. Und wir sind losgerannt und der Reinhard war schneller. Und es hat mich gefuchst und zwar richtig. Und als ich da noch an uns runtergeguckt habe, habe ich gesehen, dass ich Sportschuhe anhatte und er hatte Schnürstiefel an. Da war ich vollends gefrustet. Es war einfach für mich so zu merken, das stimmt gar nicht, was ich mir gerade eingebildet habe. Das war wirklich meine erste Grenze. Oder ein Teil der Menschen, die hier sind, haben auch schon die Grenze der Lebensmitte erreicht, wenn man und erlebt, wenn man einfach merkt, diese erste Hälfte, die so vom Nehmen geprägt ist, immer wieder nehmen, man nimmt Weisheit an, man nimmt Wissen an, man geht eine Beziehung ein, man bekommt vielleicht Kinder, man hat einen tollen Beruf, man baut, man meint, es geht immer so weiter und plötzlich merkt man in der Mitte des Lebens irgendwie, auch beruflich, tut sich wenig und man ist wie in so einem Kipppunkt und wenn man das feststellt, kann das ganz schön ernüchternd sein, dass diese Illusion, der man aufgesessen ist, plötzlich wirklich sich als Illusion herausstellt und man langsam abgeben muss. Man muss vielleicht die Kinder aus dem Haus ziehen lassen, was ganz natürlich ist. Man muss Gesundheit abgeben, man muss die Eltern abgeben und es wird steiler gegen Ende. Also diese Krise in der Lebensmitte ist auch ganz klar eine Grenze. Aber wir kommen nochmal zurück zu den Kindern. So nett sie auch sind, müssen wir feststellen, dass die auch ausrasten können. Und zwar nicht einfach so mal kurz ein bisschen daneben sein, sondern so richtig ausrasten. Egoistisch, völlig unkooperativ, neidisch, aggressiv. Wenn ein Nein kommt von den Eltern, ein Losgeschrei, aggressiv, die hauen aufeinander drauf, wo man sagt, was ist denn los, mein Kind? Wer hat ihm das beigebracht? Erschreckend, aber real. Und genauso real ist es, was der Bernhard, vielleicht waren einige da im Regionalgottesdienst vor 2 Wochen, da hat er von den aktuellen Problemen beschrieben. Er hat die Kriege genannt, die Pandemie, den Klimawandel, die Migration, die Wohnungsknappheit, die Überalterung der Gesellschaft, den drohenden sozialen Notstand. Seit letzter Woche fehlt uns auch eine mittelgroße Summe, eine 6 mit 10 Nullen, die fehlt uns auch, ist noch dazugekommen. Also wir haben Grenzen und Krisen vorne und hinten und wir müssen das akzeptieren. Wir können diesen Grenzen nicht entweichen. Es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Und so hat es zwischen diesem Spannungsfeld, zwischen Wunsch und Wirklichkeit, und dieses Spannungsfeld ist bestimmt so alt wie die Menschheit, immer wieder Träume gegeben. Und ich will euch von einem Traum lesen, vielleicht erkennen es einige. Ich habe die deutsche Übersetzung von einem Lied und da heißt es, stell dir vor. Stell dir vor, es gibt kein Himmelreich, keine Hölle unter uns, über uns nur Himmel. Stell dir vor, alle Menschen leben für das Heute. Es gibt keine Länder, nichts, wofür man morden oder sterben müsste und auch keine Religion. Stell dir vor, alle Menschen leben in Frieden. Es gibt keinen Besitz, keinen Grund für Gier und Hunger. Alle Menschen wären Brüder. Alle Menschen teilen sich diese Welt. Du wirst vielleicht sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, du wirst dich eines Tages uns anschließen und die Welt wird eins sein. Wer kennt's? Imagine. Wie alt ist es? 52 Jahre. So. Imagine, das heißt nichts anderes als Imagination, also eine Vorstellung, etwas, was in meinem Kopf existiert, aber noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Das sagt der gute John Lennon. Er braucht keinen Himmel, keine Hölle, keine Religion, keine Länder, nichts, wofür man morden oder sterben muss. Wir brauchen auch keinen Grundbesitz, wir brauchen keinen Hunger. Alle sollen Brüder sein. Und ich sage dem lieben John, das wird nie und nimmer passieren. Nicht mit den Menschen, die es schlicht und ergreifend gibt und die auf dieser Welt leben. Und zwar in der übergroßen Mehrheit. Das hat vor 52 Jahren nicht geklappt. Das klappt heute nicht, wie wir sehen. Und das wird hundertprozentig auch morgen nicht funktionieren. Warum wird es nicht funktionieren? Weil der Mensch dazu nicht in der Lage ist. Der natürliche Mensch ohne Gott ist dazu nicht in der Lage, diese Probleme zu stemmen. Das ist absolut unrealistisch. Er spricht dann davon, ich hoffe, dass eines Tages die Welt eins wird und sich scheinbar wunderbar fügt und alles irgendwie gut wird. Leute, das ist so ungefähr wie Menschen, die an eine Evolution glauben, dass sich Dinge so langsam zum Guten verändern. Man braucht nur viel, viel Zeit. Als Beispiel denke ich euch allen, ihr kennt die Hornheimer Mülldeponie, nehmen wir die mal als Beispiel, da ist sehr viel Unrat und sehr viel Durcheinander. Und wir gehen jetzt einfach davon aus, dass wir warten. Nicht nur ein bisschen Zeit, sondern lange. Wir müssen sehr, sehr, sehr lange warten. Jahrhunderte, Jahrmillionen, irgendeine unvorstellbar große Zeit. Und plötzlich liegt oben auf der Hornheimer Mülldeponie ein iPhone 1000. Was haben wir gerade? iPhone 15, ja, also schon viele Generationen. Also sprich, da ist aus dem Nichts heraus, aus dem Unrat heraus, ein hochentwickeltes technisches Gerät entstanden. Einfach so, man braucht nur lange Zeit. Leute, genau dazu sind die Menschen bereit, die nicht an einen Schöpfer glauben und dem die Ursache für das Werden zuschreiben, sondern die einfach nur glauben, es tut sich von alleine. Und ich sage mir einfach, wie naiv muss man sein, um das zu glauben? Dass jeder weiß von uns, wenn wir nicht aufräumen, dann entsteht von alleine Unrat. Und der wird nicht irgendwann mal besser, sondern es muss eine ordnende Hand da sein. Und die brauchen wir. Um die Sehnsucht nach dieser intakten Welt zu stillen, gibt es genau zwei Ansätze, völlig unterschiedliche. Da gibt es den Ansatz mit und den Ansatz ohne Gott. Der ohne Gott ist leider der weitaus überwiegende. Schauen wir uns doch mal an, was diese Menschen erleben, was sie müssen, regelrecht müssen. Sie müssen alles alleine machen. Sie müssen der Mittelpunkt sein. Sie müssen quasi wie die Narbe im Fahrrad sein, um die sich alles dreht. Sie müssen die ganzen Mühen des Lebens alleine tragen und bewältigen. Sie sind im Hier und Jetzt verhaftet. Sie haben eigentlich keine Perspektive. Sie müssen alles zwischen Geburt und Tod reinpacken, möglichst viel erleben. Sie müssen sehen, wo sie bleiben. Sie müssen. Und wir haben vielleicht letzte Woche auch mitbekommen, da hieß es, dass im nächsten Jahr wird es mehr Konfessionslose als Kirchenangehörige geben. Vielleicht hat es der ein oder andere gehört. Und wenn ich jetzt noch gleichsetze, dass ein Kirchenangehöriger ja zunächst mal ein Papierchrist ist und es noch keinerlei Aussage gibt darüber, ob er wirklich an Jesus Christus glaubt, ob er praktizierender Christ ist, dann wird die Rechnung noch ungünstiger. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass unsere Politik, die es genau mit diesen Menschen zu tun hat, versucht, dringend notwendige Veränderungen umzusetzen und vorzugeben. Und wie aussichtslos das letztendlich ist mit dieser Sorte Mensch. Es gab mal zu Beginn der Corona-Krise, als ja jeder mit allem Schocknachrichten einverstanden war, haben sich ein paar Politiker getraut, mal das Wort Wohlstandsverlust in den Mund zu nehmen. Das ist aber schnell wieder kassiert worden, weil das ist natürlich extrem unpopulär, das Wort Wohlstandsverlust. Stellt euch mal vor, die Wahlwerbung, wenn es heißt, wenn ihr uns wählt, wird es euch schlechter gehen, aber euren Kindern und Enkeln später besser. Ja, macht doch kein Politiker. Das ist doch völlig irreal. Also wir brauchen einen komplett neuen Ansatz, um einfach die Veränderungen, um die Anforderungen, die uns das Leben stellt, meistern zu können. Und als gutes Beispiel für einen völlig neuen Ansatz kommt mir die gute alte Schultafel vor. Da ist der Tobias als Lehrer. Ich bin noch in einem Alter groß geworden. Ich denke, der ein oder andere auch. Ich habe wirklich noch auf einer Tafel schreiben gelernt. Hinten, Klaus nickt, genau. Ich weiß auch, was Griffelspitzer heißt. Also das war wirklich hier am Ende, hat man noch den Griffel noch gespitzt hier auf unserer Kellertreppe, weiß ich noch. Und man hat die Tafel ganz vorsichtig in Schulranzen reingesteckt, weil das wäre ja oberschlecht, wenn da irgendwie Wasser reinkommt und die ganze Hausaufgabe ist weg. Aber viele kennen auch noch, dass es einen Tafeldienst gab. Und dieser Tafeldienst, das hat natürlich meistens nicht geklappt, die mussten letztendlich alles wegwischen, was in der vorgehenden Stunde da war. Und das ist ein schönes Beispiel. Da war im Grunde genommen alles weg. Und die ganz Guten, die haben nicht nur drüber gewischt, sondern die haben noch so einen Kratzer genommen und haben es noch abgeschabt. Und da war alles weg. Und das finde ich ein tolles Beispiel für, wir brauchen was ganz Neues. Wir nicht einfach weiterschreiben und da noch, sondern es muss ein komplett neuer Ansatz gemacht werden. Und ich denke, wir brauchen, wenn wir diesen Ansatz leben, zunächst mal ein ganz realistisches Bild des Menschen. Sonst haben wir ja keine Motivation. Wir haben festgestellt, vorhin, ich erinnere an die lieben Kleinen, die haben es schon ganz schön in sich. Und wenn wir weiter wissen wollen, was der Mensch so alles tatsächlich ist, dann müssen wir schlicht und ergreifend in der Bedienungsanleitung der Menschen nachlesen. Und die Bibel gibt uns da eine sehr klare und leider eine sehr ernüchternde Aussage über den Menschen, wie er tatsächlich ist. Da heißt es, alles, was aus ihren, aus den Herzen der Menschen kommt, ihr ganzes Denken und Planen ist nun einmal böse, von Jugend auf. Das Trachten und Dichten des menschlichen Herzens ist böse. Im Römerbrief heißt es, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen, allesamt verloren und verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist nun mal Realität und das müssen wir einfach wissen und das müssen wir auch akzeptieren, dass das so ist. Also wir brauchen einen Ansatz und das, was vorhin im Alten Testament in Jeremia 9, Vers 12 gelesen wurde, weil sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe und meiner Stimme nicht gehorchen und auch nicht danach leben, sondern folgen ihrem verstockten Herzen. Also sie gehorchen dem Wort Gottes nicht und folglich leben sie auch nicht danach. Das ist der Zustand und das hat Gott, der Vater, gesehen. Und er hat genau aus dem Grund seinen Sohn gesandt, damit sich da was dran ändert. Und ich finde diese eine Stelle in Matthäus 9 so schön, die beschreibt alles. Da heißt es, als er, als Jesus die Menschen, die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und so erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich habe gedacht, redet er gerade von heute? So hilflos und so erschöpft, die keinen Hirten, also keine Orientierung haben. Und dann gibt es auf der einen Seite die Menschen, die es mit Gott probieren. Da gibt es im Neuen Testament, ist eine meiner Lieblingsstellen, die Begegnung mit dem Nikodemus, Jesus und der Nikodemus. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere diese CD, ist ja glaube ich gerade die dritte Staffel der Chosen gesehen hat. Da ist auch ist einfach die Geschichte von Jesus sehr gut beschrieben und da ist auch dieser Nikodemus unglaublich gut verkörpert, wie er als Vertreter der Religion, der ein Lehrer war, der scheinbar alles gewusst hat und der sich auch unglaublich bemüht hat, es einfach gut zu machen. Er wollte wirklich seinem Gott dienen und er hat erkannt, ihm fehlt das Entscheidende. Und er hat einfach diesen Jesus predigen hören und er ist wirklich dann zu ihm gegangen in der Nacht und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also diese Geborensein von Gott. Und das sind eben dann die Grenzen Gottes, die er uns setzt, diese hilfreichen Grenzen, die wir doch akzeptieren sollen zu unserem eigenen Schutz. Es sind wie Leitplanken. Ordnet euch unter Gott unter und stellt ihn ins Zentrum. Sein Wille soll geschehen. Das beten wir übrigens in jedem Vater unser. Und auch später, wenn wir es wieder beten, macht euch das bewusst, dass wir das wirklich nicht nur sagen, sondern auch tun. Also wir sollen auch Täter sein. Wir sollen nicht predigen, hätte ein Walzer gesagt. Und die Grenzen sind hilfreich. Und Gott hat es ganz zu Beginn der Menschheit probiert, Grenzen den Menschen zu setzen. Es war wunderschön im Paradies, aber es gab diese eine Grenze mit dem Baum, den sie nicht anrühren sollten. Und der Mensch hat es nicht geschafft. Das müssen wir einfach akzeptieren. Und ich denke, nicht weil die das damals so schlecht gemacht haben, wir schaffen es heute auch nicht, wenn wir es alleine versuchen. Dann gibt es neben den Grenzen Gottes auch noch diesen weiteren Ansatz, den er uns gibt. Wenn es da heißt, lass dir an meiner Gnade genügen. Also dieses Wort Genügsamkeit ist auch sehr unpopulär. Aber es ist die Wahrheit, dass wir uns an seiner Gnade genügen sollen und dass wir den anderen höher achten sollen als uns. Ich komme da gleich noch drauf. Im Psalm 119 heißt es, ich danke dir aufrichtig, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Wisst ihr, dass wir diese Einstellung haben, Herr, du meinst es gut, du hast diese Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Was charakterisiert jetzt ein Christ? Was sind dann für ihn die hilfreichen Grenzen? Ich denke, ein Mensch, der wirklich überzeugt ist, der hat schlicht und ergreifend andere Werte. Der ist nicht auf das Hier und Jetzt verhaftet, der hat ein ganz neues Lebensziel, der weiß, wohin er geht. Er muss nicht alles haben und er muss auch nicht alles erreichen. Wir lesen da, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Oder wenn wir, es ist auch vorhin im Neuen Testament gelesen worden, behandelt die Menschen so, wie ihr euch selbst behandelt haben wollt. Oder dieser inzwischen so entscheidende Satz. Stellt euch mal vor, dieser Satz würde praktiziert werden und die Menschen wären dazu in der Lage. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht handeln. Sucht euch mal vorzustellen, angesichts dieser beiden Kriege, die Menschen wären in der Lage, das zu tun. Die Kriege wären sofort zu Ende. Sie wären nicht mehr in der Lage, so aufeinander loszugehen, selbst wenn sie Unerträgliches sich gegenseitig angetan haben. Aber der Mensch ohne Gott kann es nicht. Es heißt, ihr bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. So heißt es in Johannes. Dieses Akzeptieren, ich brauche Gott, ich brauche Jesus Christus, um wirklich auch Veränderung leben zu können. Nicht hoffen, nicht träumen, sondern wissen, das ist das Entscheidende. Und ich denke, wir sind von dem, was ein John Lennon vor 52 Jahren wollte, von dem nicht weit entfernt. Wir haben eigentlich dieselben Ziele, nur wir haben völlig unterschiedliche Ansätze. Biblisch gesprochen würde ich sagen, dass er auf Sand gebaut hat. Es hat einfach keine Substanz, es greift nicht, sondern wir müssen auf Fels bauen. Wir dürfen nicht hoffen, sondern wir müssen wissen. Das ist das Entscheidende. Und wie komme ich jetzt zu diesem Wissen, dass ich Gewissheit habe? Es gibt da diese sehr schöne Stelle im 5. Mose, die es so betreffend beschreibt. Es ist die Stelle zwischen der Entscheidung, zwischen Segen oder Fluch. Da heißt es, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Weg, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Also da gibt es zum einen diese große, grundsätzliche Entscheidung, ich will diesen Weg gehen. Ich will einfach diesen neuen Weg Gottes gehen. Ich will mich unter seine Herrschaft stellen und ich will sein Kind sein. Und das ist der eine Weg. Aber es ist nicht damit getan, einfach diese eine Entscheidung. Ich denke, die meisten haben diese Entscheidung für sich getroffen. Sondern es geht darum, jeden Tag die vielen kleinen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, immer wieder auf der Basis der großen Entscheidung zu spiegeln und uns daran zu messen. Und Wort Gottes, so wie es uns vorgibt, auch wirklich zu praktizieren. Und diese Entscheidungen finden tagtäglich statt. Ein Jakobus hat das so gesagt, seid aber nicht Täter des Wortes, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, denn sonst betrügt ihr euch selbst. Und da guckt auch so ein bisschen der Martin Walser hervor. Wir sollen nicht predigen, sondern wir sollen tun. Der Gründer von Tessé, Frère Rocher, hat diesen sehr guten Gedanken formuliert. Den finde ich so entlastend. Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist, aber lebe es. Und dadurch brauche ich keine erhöhten Erwartungen zu haben, denn dieses Leben des Evangeliums setzt gleich, dass ich meinen himmlischen Vater an meiner Seite weiß. Und wir brauchen diese veränderten Menschen, um einfach nur weiterzukommen. Und wir dürfen uns immer wieder an der Hand dieses Vaters auch festhalten, denn er ist da. Es gab das Lied, und es gibt es heute noch, das heißt, einmal möchte ich wieder Kind sein. Mich nicht wehren müssen, nicht entscheiden brauchen, alles lieben können. Einmal möchte ich wieder Kind sein, nichts verbergen müssen, nicht lügen und alles sagen können. Ich war damals ein junger Vater. Unser Christoph ist heute über 40, war damals ein Jahr alt und ich habe so richtig gemerkt, diese Verantwortung, die es bedeutet, ein junger Vater zu sein. Und ich habe mir damals einen Entscheider gewünscht, einen Beschützer, einen Zuhörer, einen Versteher. Wisst ihr, was Jesus sagen würde? Ein Abba, den können wir heute auch haben. Diesen himmlischen Vater an unserer Seite. Und das braucht auch heute nicht einen unerfüllten Wunsch zu sein. Auch nicht für mich mit meinen 67 Jahren und meinen Enkeln, sondern ich kann das heute auch immer wieder haben. Denn es gibt diesen so wohltuenden Vers, der jeden Tag gilt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Amen.